Kommen wir zum dritten Punkt. Wie führt Gott? Gott führt auf verschiedene Arten. Das können wir ja gar nicht erschöpfend behandeln. Aber die erste wichtige Frage ist ja auch, will Gott eigentlich führen? Das ist eine wichtige Frage, nicht? Will Gott dich und mich führen? Dass Gott führt, wissen wir ja, aber will er es auch immer? Die Frage müssen wir ja erstmal klären. Wenn er nur hin und wieder führen wollte, dann wissen wir nicht, ob er uns denn heute und genau in dieser Situation auch führen will. Was sagt denn die Bibel? Schauen wir in Jesaja 42, Vers 16, da heißt es, und ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen will ich zum Licht machen und das Holprige zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde. Hier sehen wir also ganz klar, Gott will führen. Er sagt, ich will davon nicht ablassen. Oder denken wir noch an Jesaja 30, Vers 21. Und wenn er zur Rechten oder wenn er zur Linken abbiegt, wir sind schon abgebogen, sind wir richtig abgebogen, werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, den geht. Mir scheint dieses Wort Folgendes zu sagen. Wir sind gegangen und haben gedacht, naja, wir gehen mal links rum. Wir sind wahrscheinlich Gott vorausgegangen. Und Gott ruft hinter uns her, warte mal, dies ist der Weg, den gehe. Und wenn wir dann verkehrt abgebogen sind, lasst uns zurückgehen. Und lasst uns den Weg gehen, den Gott uns zeigt. Gott will uns also führen, ganz ohne Frage. Das ist eine wichtige Vorbedingung für die Arten der Führung Gottes. Vorhin haben wir bei den Ungläubigen und bei den Gläubigen wunderbare Führungen gesehen. Und die gibt es auch heute noch. Wir wollen aber nicht verkennen, dass in der Regel Gottes Führungen ganz nüchtern und einfach sind. Denn das Erste, was wir betrachten wollen, unter diesem dritten Punkt, wie führt Gott, also die Arten der Führung, Gott führt durch sein Wort. Das ist das Allererste. Da müssen wir zuallererst drauf schauen. Im Psalm 119, Vers 104 heißt es, dein Wort macht mich klug. Also allein indem ich das Wort Gottes lese, weiß ich hinterher schon oft, was ich zu tun habe oder nicht zu tun habe. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Oder den bekanntesten Vers aus dem 119. Psalm. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Hier sehen wir, wie das Wort Gottes uns führt. Und wenn das Wort Gottes dir den Weg gezeigt hat, dann brauchst du keine besonderen Zeichen mehr, um den Führungen Gottes zu folgen. Das wollen wir erstmal klar festhalten. Es gibt manchmal Menschen, die meinen, bei jeder Gelegenheit bräuchten sie ein Zeichen. Aber wenn Gott dir das schon klar in seinem Wort gesagt hat, dann brauchst du kein Zeichen mehr. Deswegen hat er dir ja sein Wort aufschreiben lassen. Im Psalm 119 heißt es auch, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Das ist oft wichtig, dass uns die Augen geöffnet werden, was Gott schon in seinem Wort gesagt hat. Das muss er uns nicht nochmal durch eine Offenbarung bestätigen. Das können wir da lesen. Muss man eine Erscheinung vom Himmel haben, um sich bekehren zu können? Nein, man muss keine besondere Wegführung haben, wobei Gott natürlich in diesen Dingen führt. Er zieht ja auch die Menschen. Aber es heißt in Apostelgeschichte 2, als dort in der Pfingstpredigt die Angesprochenen es hörten und fragten, was müssen wir tun? Was steht da? Tut Buße. Und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Tut Buße und lasst euch taufen. Das steht ganz klar in der Bibel. Und wenn das so da steht und das Wort Gottes dich angesprochen hat, dann brauchst du nicht nochmal eine ganz besondere Offenbarung, eine ganz besondere Einladung, sondern du darfst dem folgen, was Petrus hier den Ersten sagte, die angesprochen waren, tut Buße. Das heißt, kehrt um von eurem verkehrten Weg. Es nützt auch nichts, wenn wir ein Wunder sehen und dann doch nicht umkehren von unserem Weg. Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen. Was ist denn, wenn ein Gläubiger einen Ungläubigen heiraten möchte? Also wenn eine gläubige Frau einen ungläubigen Mann heiraten möchte oder umgekehrt. Können wir da auf Gottes besondere Wegweisung hoffen, dass er uns dann doch zeigt, dass man einen ungläubigen Menschen heiraten kann? Nun, kann natürlich immer, aber ob das Gottes Wille ist, brauchen wir dazu eine besondere Erscheinung? Nein, das brauchen wir nicht. Was steht denn in der Bibel? 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit der Finsternis? Es gibt kein engeres Joch als das Joch der Ehe. Und wenn da der eine ungläubig ist und der andere gläubig, dann brauche ich Gott nicht fragen oder ihn bitten, dass er mir doch bitte hier in diesem Fall ein besonderes Zeichen gibt, dass ich diesen Mann, diese Frau doch heiraten kann. Nein, Gott sagt es doch schon in seinem Wort. Es heißt einmal in einem bestimmten Zusammenhang, so ist sie frei, sich zu verheiraten an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Das ist die Bedingung. Und die Mindestbedingung für im Herrn ist doch, dass der andere gläubig ist, damit man nicht im ungleichen Joch zieht. Es geht doch nicht, stellt euch vor, ein Joch, so ein Joch gibt's eigentlich gar nicht, wo der eine Ochse nach vorne geht und der andere nach hinten. Nicht so ein Joch gibt's eigentlich schon gar nicht. Aber wir sehen, so unlogisch sind oft die Gläubigen. Nein, Gott führt durch das Wort. Und was im Wort schon klar steht, da brauchen wir keine besondere Offenbarung zu erwarten. Sonst müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht selbst betrügen. Also das waren nur zwei Beispiele. Wie werde ich ein Christ? Das steht schon in der Bibel. Tut Buße und glaubt. Und das zweite Beispiel war, ist nur ein Beispiel, es gibt ja viele andere Beispiele, die wir noch anführen könnten. Kann ein Gläubiger einen Ungläubigen heiraten? Da brauche ich nicht auf eine Offenbarung warten. Die Bibel sagt, dass man sowas nicht kann. Und es ist gut, darauf zu schauen, solange derjenige ungläubig ist. Und so gibt es viele Fragen, die direkt aus der Bibel beantwortet werden. Und dafür brauchen wir keine besondere innere Leitung. Das steht schon da drin. Aber die Leitung Gottes beschränkt sich nicht allein darauf, dass er durch sein Wort leitet. Er leitet auch durch seinen Geist. Und zwar leitet er da, indem er manchmal einen Antrieb gibt, aber manchmal auch bremst. Beides sehen wir in der Bibel und beides brauchen wir, den Antrieb, aber auch die Bremse. Wie ist das mit dem Antrieb? Schauen wir mal auf den alten Simeon, der in den Tempel kam, um das Jesuskind zu sehen. Er hatte schon lange auf dieses Jesuskind, das heißt auf den Messias, gewartet. Aber wann nun kam er genau in den Tempel? Er konnte ja nicht ununterbrochen im Tempel sein. Er ging dorthin auf Antrieb des Heiligen Geistes. In der Bibel heißt es in Lukas 2, Vers 25, und siehe, es war ein Mensch zu Jerusalem namens Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und Heiliger Geist war auf ihm, das war aber auch so. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und das war ein echter Antrieb, denn als er da war, war Jesus auch da. Das war nichts Eingebildetes. Gott treibt also durch seinen Geist. Das konnte man nun nicht aus dem Wort sehen. Aus dem Wort konnte man sehen, dass der Messias kam. Aber wann er genau im Tempel war, das stand nicht im Wort. Da war der Antrieb des Geistes nötig. Und den hatte dieser Simeon. Und er kam zielgenau dort an. Und diesen Antrieb des Heiligen Geistes, den brauchen auch wir. Und möchte der Herr ihn uns schenken, wollen wir darum bitten, dass wir nicht Gejagte sind, aber Angetriebene vom Heiligen Geist, um zur rechten Zeit das Rechte zu tun. Aber manchmal bremst auch der Heilige Geist. Und auch das wird uns gezeigt. Beides ist wichtig, Antrieb wie Bremse. Als Paulus und Timotheus auf der zweiten Missionsreise waren, da erlebten sie diese Bremse. Gott trat zweimal auf die Bremse. Es heißt in Apostelgeschichte 16, als sie aber Phrygien und die Landschaft Galatien durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in Asien zu verkündigen. Wir möchten uns fragen, ja, kann denn der Heilige Geist wehren, das Wort zu verkündigen? Ja, wenn das im Moment keinen Sinn hat da, oder man zu diesem Zeitpunkt woanders sein soll, dann gibt das Sinn. Seht, wir können irgendwas machen und meinen, wunders, was wir machen, aber wenn Gott sich nicht dazu bekennt, dann nützt es nichts. Und so war das hier. Sie hatten gedacht, wir gehen jetzt nach Asien und verkündigen das Wort. Haben aufrichtig gedacht, die beiden. Aber der Heilige Geist wehrte ihnen und sagte, nein, da geht jetzt nicht hin. Dann haben sie ein anderes Ziel ins Auge gefasst. Und sie kamen gen Mysien und versuchten, nach Bithynien zu reisen. Und der Geist Jesus ließ es ihnen nicht zu. Auch hier nicht. Das war eine Bremse. Und wenn wir merken, dass der Heilige Geist bremst, da gibt's ja die verschiedensten Situationen, nicht nur beim Evangelisieren, gibt manche andere Situation, wo wir plötzlich im Inneren merken, Gott tritt hier bei uns auf die Bremse. Was machen wir denn dann? Wollen wir dann Gas geben? Wissen wir, was wir dann tun? Dann fahren wir bestimmt vor die Wand. Wenn Gott unser Inneres bremst, dann lasst uns darauf hören. Er ist der, der wirklich die Gewalt über die Bremse hat. Lasst sie uns ihm nicht abnehmen. Wir können das schon. Wenn wir nicht wollen, können wir das. Aber es ist gut, wenn wir darauf achten. Seht, um dieser Stimme des Heiligen Geistes aber gehorchen zu können, müssen wir natürlich ein offenes Ohr haben, ein offenes Herz. Wir müssen sie vernehmen können. Und denken wir einmal an den Elia. Er war auf dem Berg Horeb, dem Berg Gottes, und dort wollte Gott ihm begegnen. Und das Erste, was er dann erlebte hinterher, was war das? Es war ein gewaltiger Wind, ein Wind, der Felsen zerriss. Wissen wir, was das für ein Wind war? Und dann steht dort, und der Herr war nicht im Wind. Wir würden vielleicht sagen, da ist Gott, der sich so mächtig manifestiert. Hier im Wind, im Sturm, der die Felsen zerreißt, da ist Gott. Was steht in der Bibel? Nein, da war er nicht. Dann kam ein Erdbeben. Oh, was sollte Elia gedacht haben, als ihm die Erde unter den Füßen bebte. Jetzt ist Gott da. Und doch heißt es, und der Herr war nicht im Erdbeben. Und dann kam ein Feuer, und wir wissen, welche Kraft das Feuer hat. Und der Herr war auch nicht im Feuer. Und dann kam der Ton eines leisen Wehens. So still, so leise, redet der Heilige Geist manchmal. Und plötzlich wusste Elia, jetzt kommt Gott. Er verhüllte sein Angesicht. Und dann hatte er eine Begegnung mit ihm. Und hier merken wir, wir müssen innerlich auch gewappnet sein, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und das sind oft nicht immer die lautstarken Dinge. Das sind nicht der gewaltige Wind, nicht das gewaltige Erdbeben und nicht das beeindruckende Feuer. Es ist manchmal der Ton eines leisen Wehens, über dem aber die Heiligkeit Gottes liegt. Und dafür möchte der Herr uns ein rechtes Gespür geben, damit wir durch den Geist Antrieb bekommen, aber auch durch den Heiligen Geist gebremst werden, wo es nötig ist. So führt Gott eben auch durch seinen Geist. Ein weiterer Umstand, eine weitere Art, wie Gott führt. Er führt durch äußere Umstände. Die sind plötzlich da. Und in den äußeren Umständen möchte ich geschlossene und offene Türen sehen. Gott führt durch geschlossene Türen. Dann können wir nämlich nicht da durch. Wir wollten aber durch. Denken wir mal an Römer 1, Vers 13. Da sagte der Apostel Paulus, ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Der hat sich doch sicherlich was im Ernst vorgenommen. Das war doch nicht so eine leichtfertige Sache bei dem Apostel Paulus. Er hat sich gesagt, wie oft habe ich es mir vorgenommen? Aber dann steht da dieser kurze Teilsatz, um bis jetzt verhindert worden bin. Das heißt, die Tür war zu. Die Tür war noch zu. Und das lasst uns auch beachten. Wenn eine Tür zu ist, durch die wir gehen wollten, dann lasst sie uns nicht mit Gewalt auftun. Das kann in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens sein. Das kann im Beruf sein. Wenn Gott eine Tür zumacht oder erstmal zumacht, mach sie nicht mit Gewalt auf. Wenn du einen Ehepartner suchst, und Gott macht die Tür zu, mach sie nicht mit Gewalt auf. Gott führt durch geschlossene Türen, indem er sagt, da geh nicht rein. Aber Gott führt natürlich auch durch offene Türen. Offenbarung 3, Vers 8. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Seht, wenn so eine offene Tür dann vor dir ist, du merkst, vielleicht war sie auch vorher geschlossen, die Tür, und plötzlich öffnet Gott sie, dann darfst du hindurchgehen. Aber doch noch eine Warnung bei geöffneten Türen. Nicht alle geöffneten Türen sind wirklich offen. Sie sind dann nicht offen, wenn sie klar gegen Gottes Wort sind. Das Wort Gottes ist immer das Oberste, was über allem steht. Der Heilige Geist führt nicht gegen Gottes Wort. Wir haben vorhin von seiner Führung gehört. Und diese Umstände, geschlossene oder offene Türen, sind auch nie gegen Gottes Wort. Also, wenn du eine offene Tür hast, aber merkst, was ich jetzt tun will, das stimmt ja nicht mit Gottes Wort, dann sieh darin keine zulässige offene Tür. Wir sehen das ganz klar bei dem Jona. Was war denn mit dem Jona? Gott hatte zu ihm gesagt, geh nach Ninive. Und wohin ging er? Nach Tarsis. Das war genau die Gegenrichtung. Und jetzt kam er dort am Hafen an, wo er hinüber wollte, nach Tarsis mit dem Schiff. Und Gott wird sicher alle Türen zugemacht haben, nicht weil er dort nicht hin sollte. Nein, er fand ein Schiff. Ach, er hätte sagen können, Gott hat sich sicher anders überlegt. Ich darf doch nach Tarsis. Er hat mir ja so eine geöffnete Tür gegeben. Die war gegen Gottes Wort. Durch die Tür hätte er nie gehen dürfen. Er ging aber. Was dann kam, wissen wir. Und so wird es auch bei uns sein. Wenn Gott eine geöffnete Tür gibt, die aber gegen Gottes Wort ist, geh nicht hindurch. Wenn es aber eine geöffnete Tür ist durch Gottes Wort, dann darfst du hindurchgehen. Das waren jetzt schon drei Dinge, wie Gott führt, durch das Wort, durch den Heiligen Geist, durch äußere Umstände und noch ein viertes. Er kann auch durch Offenbarungen führen, sicherlich nicht jeden Tag. Aber eben, bei der zweiten Missionsreise dort, wir haben da vorhin schon von gehört, mit der Bremse. Als Paulus nach Philippi kam, wie kam er da hin? Da wollte er ursprünglich gar nicht hin, nicht? Er wollte in Asien das Wort verkündigen, Gott bremste. Er wollte in Bithynien das Wort verkündigen, Gott bremste. Und jetzt wusste er gar nicht richtig, ja und jetzt? Und dann steht in Apostelgeschichte 16, Vers 8, da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, trachteten wir alsbald nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Und jetzt wissen wir auch, warum vorher der Geist Gottes gebremst hatte. Dort sollten sie hin. Genau dort, die brauchten jetzt zu diesem Zeitpunkt das Evangelium. Die anderen sicherlich auch, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das zeigte der Herr ihm wirklich in einem Gesicht des Nachts. Auch sowas gibt es. Und doch, auch wenn es ein Gesicht war, wie nüchtern, es steht hier noch, indem wir daraus schlossen. Sie mussten sogar noch, und der Paulus musste sogar noch seinen Verstand anwenden. Er hat daraus geschlossen, also wenn Gott uns zweimal gebremst hat und wir jetzt hier sehen, diesen Mann im Traum, der Apostel sah ihn ja, komm herüber und hilf uns, dann schloss er daraus, er machte einen Schluss daraus und sagte, dann will uns Gott da haben. Da wurde sogar noch der Verstand eingesetzt. Er ist auch in solchen Dingen also nicht ausgeschaltet. Und dann zogen sie hinüber und es wurde ein Segen. Auch für den Kerkermeister von Philippi, von dem wir gehört haben vorhin. Komm herüber und hilf uns. Also auch durch solche Offenbarungen kann Gott leiten. Aber wir wollen aufpassen, es gibt heute auch manche Menschen, die immer wieder davon reden, der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat mir gezeigt. Und vielleicht hat der Herr heute das gezeigt und morgen hat der Herr das gezeigt, genau das Gegenteil. Heute hat der Herr mich hierhin gerufen, morgen hat der Herr mich hierhin gerufen. Nun, natürlich kann Gott hierhin und dorthin rufen, aber manchmal Menschen, die das so zu schnell in den Mund nehmen, die ständig von den Führungen Gottes reden, da kann auch sein, sie haben sich selbst geführt, nicht? Da will der Herr mich haben. Da merken sie, ach, es ist aber doch langweilig, da zu sein. Habe ich mir anders vorgestellt. Ach, jetzt will der Herr mich da haben. Ja, und dann passt das auch in irgendeiner Weise nicht. Und dann will er mich wieder woanders haben. Immer muss der Herr herhalten, der geführt hat. Wir müssen aufpassen, wer so handelt, dass man Gott nicht lächerlich macht. Also, das war der dritte Punkt unter dem Hauptpunkt Gottes Führung. Gott führt durch sein Wort, er führt durch seinen Geist, er führt durch Umstände bis hin zu Offenbarungen. Wir aber sollen seine Führung suchen. Das ist auch wichtig. Gott will führen, aber wir sollen es auch suchen. Psalm 25, Vers 5. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Hier ist einer, der wartete auf die Führungen Gottes. Oder Psalm 143, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist leite mich in ebenes Land. Und wenn wir so Gott bitten, dass er uns helfen möchte, er aber scheinbar gar nicht antwortet, im Moment nicht antwortet, was ist denn dann? William MacDonald, ein Bibellehrer, der vor einiger Zeit gestorben ist, hat da Folgendes geschrieben. Wenn du Gottes Führung suchst und du keine Antwort bekommst, dann liegt Gottes Führung für dich darin, da zu bleiben, wo du bist. Es gilt immer noch, das Dunkel hinsichtlich des Gehens, Licht hinsichtlich des Bleibens bedeutet. Das haben wir doch verstanden, oder? Nochmal. Es gilt immer noch, das Dunkel hinsichtlich des Gehens, der Weg, wo du hin willst, ist dunkel. Das Dunkel hinsichtlich des Gehens, Licht hinsichtlich des Bleibens bedeutet. Dann bleib da erstmal, wo du bist. Das kann auch Führung Gottes sein. Seht, die Wolkensäule, die ist ja auch nicht immer vorangegangen. Die ist manchmal auch stehen geblieben. Und dann war Gottes Führung Stillstand. Das war aber kein uneffektiver Stillstand, sondern das war ein Stillstand, der so sein musste.